Ich sitze hier wie im Juli wieder mit Gerrit Jansen und Jochen Hinkelbein zusammen, beide vom Johannes-Wessling-Klinikum in Minden. Und wir wollen über ein Reanimationsthema reden, aber diesmal Transport unter Reanimation. Ein Thema, was einem ja doch relativ regelmäßig begegnet. Gerrit, was sind denn überhaupt die Indikationen, jemanden präklinisch unter Reanimation zu transportieren?
Ja, ich glaube, man muss sich grundsätzlich überlegen, die Reanimation, die man dort durchführt, muss ja letztlich in irgendeiner Form eine Ursache haben, die behandelbar ist. Und natürlich sollte man anstreben, eine Ursache möglichst präklinisch schon zu behandeln und einen Transport letztlich dann erwägen, wenn eine Ursache prinzipiell nur im Krankenhaus therapierbar ist. Und da sind natürlich noch einige Voraussetzungen vorher, die man sich selbst fragen muss. Also es muss ja natürlich ein Patient sein, der prinzipiell eine Chance hat, dieses Reanimationsereignis mit einer guten Prognose letztlich zu überleben. Und das bedeutet natürlich, dass möglichst eine kurze No-Flow-Zeit dort gewesen sein muss. Also im günstigsten Falle ist der Patient vielleicht sogar unter Aufsicht reanimationspflichtig geworden und die Laienhelfenden haben vielleicht schon mit einer Basisreanimation angefangen oder die Leitstelle hat eine Telefonreanimation angeleitet. Die sollte auch möglichst qualitativ gut gewesen sein. Das ist ja das, was wir als Low-Flow-Zeit, wenn man so möchte, bezeichnen. Und natürlich sollte der Rettungsdienst im Anschluss daran auch, ja, ich sag mal, einen qualitativ hochwertigen Advanced Life Support durchgeführt haben. Und wenn man dann noch solche Situationen ausschließen kann, wie zum Beispiel, ja, der Patient möchte vielleicht gar nicht wiederbelebt werden oder hat irgendeine maligne Erkrankung, die vielleicht eine Kontraindikation darstellt für sowas, dann kann es sinnvoll sein, dass man jemanden unter Reanimation in ein Krankenhaus transportiert, wo man dann die Ursachen therapieren kann.
Hast du noch Ergänzungen, Jochen?
Ja, ich glaube, man muss die Indikation halt sehr kritisch sehen. Wir wissen ja, dass auf dem Transport die Reanimationsqualität nicht unbedingt die beste ist, unabhängig vielleicht von einer potenziellen Gefährdung auch der Helfer. Von daher glaube ich, gibt es nicht allzu viele wirklich harte Indikationen unter Reanimation überhaupt jemanden in ein Krankenhaus zu fahren. Auf der anderen Seite, viele der medizinischen Probleme sind auch vor Ort wesentlich lösbar. Nehmen wir mal Spannungspneumothorax beispielsweise oder Hypoxie oder ähnliches. Sodass aus meiner Sicht die Indikation für eine Reanimation auf dem Transport oder umgekehrten Transport unter Reanimation sehr kritisch gesehen werden muss und sehr eng und kritisch gestellt werden muss.
Also fassen wir zusammen, wir müssen ganz kritisch überlegen, transportieren wir überhaupt am besten gute Reanimation bei beobachtetem Kreislaufstillstand und wenn wir die Entscheidung treffen, dann früh und wir müssen irgendwo hin, wo man das Ganze auch behandeln kann. An welche Behandlung denken wir da?
Also es können ja zum Beispiel Ursachen sein für so einen Kreislaufstillstand wie die Hypothermie. Also das ist etwas, was man rein theoretisch natürlich in der Normothermie unter einem extrakorporalen Verfahren gut erreichen könnte. Es gibt auch Intoxikationen, die man, wenn man so möchte, günstigerweise im Krankenhaus therapiert, die zum Beispiel erstmal im Körper metabolisiert werden müssen, die Toxine, oder vielleicht ja, durch extrakorporale Verfahren wie die CVVH eliminiert werden können. Und dementsprechend muss natürlich ein Zentrum, was die Weiterversorgung macht, natürlich die entsprechenden Möglichkeiten haben. Am besten natürlich in einem Cardiac Arrest Center.
Wie seht ihr das mit kardialbedingten Kreislaufstillständen, die unter Reanimation ins Herzkatheterlabor zu bringen?
Sehe ich ehrlich gesagt auch relativ kritisch. Also da kommen ja insbesondere junge Menschen in Frage, die einen beobachteten Herz-Kreislauf-Stillstand haben, die jetzt vielleicht keine gravierende kardiale Vorerkrankung haben, die aber dennoch eine protrahierte Reanimation haben und vielleicht keinen ROSC haben oder vielleicht immer mal wieder zwar einen ROSC, aber dann danach wieder ihren Herz-Kreislauf-Stillstand. Die müssen natürlich relativ zügig ins Herzkatheterlabor, um dann den kardialbedingten Herz-Kreislauf-Stillstand entsprechend möglichst kausal zu therapieren. Das soll heißen, vielleicht beim Hauptstammverschluss ein Stent oder irgendeine Revaskularisierung oder ähnliches mit herbeizuführen, um dann einen längeren ROSC oder überhaupt einen dauerhaften ROSC zu erreichen. Auch das ist natürlich nicht ganz ohne, muss man sagen. Ja, also wir kennen es ja aus der klinischen Routine. Ein Herzkatheter Untersuchung während laufender Reanimation ist alles andere als trivial. Also man kann es mit mechanischen Geräten machen. Das hängt natürlich dann immer so ein bisschen davon ab, ob der Katheterarbeitsplatz dafür ausgestattet ist, beziehungsweise die Voraussetzungen hat, dass das überhaupt geht. Wir wissen, dass die Qualität der Herzkatheteruntersuchung eher schlecht ist, ja, unter diesen Voraussetzungen, weil es ja doch sehr heftige mechanische Irritationen dann sind. Einfach mal nichts machen und in Ruhe kathetern scheidet natürlich auch aus, sodass man halt wirklich einen erfahrenen Kardiologen braucht, der den Herzkatheter durchführt, eine Anlage braucht, wo es funktioniert, ein Krankenhaus braucht, die da auch eine gewisse Routine haben oder halt, wenn das alles nicht geht, vielleicht auch zuerst eine ECMO einbauen muss.
Noch zu den kardialen Ursachen einmal kurz eingehen. Ich glaube, was man noch berücksichtigen kann oder sollte, wäre natürlich der initiale Rhythmus von so einem Patienten. Ich glaube, wenn man tatsächlich ein Kammerflimmern zum Beispiel initial hat, was ja häufig ist bei einer kardialen Ursache, dann kann ja tatsächlich auch eine gewisse Restperfusion des Gehirnes erhalten sein. Das ist ja das, worüber wir uns eigentlich unterhalten. Also warum gehen die Leute schlecht aus der Reanimation und der Transport unter Umständen raus? Weil einfach die Reanimationsbedingungen, also die Qualität der Herzdruckmassage mitunter so schlecht ist, dass es keine ausreichende Hirnperfusion gibt. Und es gibt ja Wachheitsphänomene unter Kreislaufschirrschern, was wir jetzt zunehmend verstehen, die sind oder beginnen, sage ich mal so, zu erkennen. Das ist häufig assoziiert mit einer tachykarden-initialen Herzrhythmus. Und darüber hinaus gibt es ja auch gerade jüngst, glaube ich, im Anästhesisten einen Fallbericht beschrieben, wo ein Kind mit einem Kammerflimmern letztlich unter Reanimation in ein Zentrum transportiert wurde, wo letztlich sich dann auch die ECPR anschloss. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wie schlecht eigentlich unsere Reanimationsergebnisse sind über die letzten Jahre, da sind wir relativ stabil mit unseren neurologischen Outcomes, dann muss ja irgendwo in dieser Kette vielleicht noch etwas optimiert werden. Da kann ECPR natürlich tatsächlich ein entsprechendes Device sein, gerade um solche Situationen, wie Professor Hinkelbein das eben schilderte, die Probleme der Koronarografie mit einer MCPR, ich sag mal, zu verbessern. Mit einer ECMO oder einer ECPR hat man ja letztlich im Strahlengang viel mehr sichtbares Areal frei.
Also kann man zusammenfassen, dass sich der Transport unter Reanimation in ein Zentrum nur in enger Absprache mit dem Zentrum lohnt, damit das Zentrum auch bereit ist, die Therapie fortzuführen. Ob es jetzt MCPR, Herzkatheter ist oder Durchführung der ECPR, also der ECMO-CPR.
Ja, ich glaube, prinzipiell sollte jedes Krankenhaus, was ein Cardiac Arrest Center hat oder zumindest vielleicht ein bisschen ein größeres Krankenhaus mit 24 Stunden Herzkatheterbetrieb, schon in der Lage sein, einen Patienten unter Reanimation aufzunehmen, um dann der entsprechenden Untersuchung zuzuführen. Allerdings gibt es da sicherlich Unterschiede hinsichtlich der Qualität beziehungsweise aufgrund der Erfahrung. Also wenn man jetzt ein eher kleineres Haus hat, wo einmal im Jahr ein Patient unter Reanimation kommt, da wird sicherlich das Behandlungsergebnis insgesamt schlechter sein, wenn man ein großes Zentrum hat. Nun ist aber auf der anderen Seite so, ja, obwohl Deutschland relativ dicht bevölkert ist, kann es ja durchaus sein, dass das nächste Zentrum als solches 50 Kilometer, 100 Kilometer, damit unter sogar noch weiter entfernt ist. Und da macht es natürlich für die Reanimation und Transport unter Reanimation überhaupt keinen Sinn. Sowas geht nicht, ja, weil es einfach viel zu lange dauert und dementsprechend das Behandlungsergebnis schlecht sein wird. Was man da natürlich überlegen kann, ist, wenn man einen Hubschrauber hat, dann auf dem Hubschraubertransport die Reanimation durchzuführen. Aber auch da gibt es extreme Limitationen. Ja, zwar einen deutlichen zeitlichen Vorteil, aber auf der anderen Seite andere Limitationen, die es auf dem Boden so nicht gibt.
Und der Hubschrauber muss ja auch erstmal vor Ort sein.
Also der muss natürlich vor Ort sein, möglichst frühzeitig alarmiert werden. Aber auch das ist natürlich keine Garantie, weil in Abhängigkeit des Modells, ja, ist eine Reanimation im Hubschrauber drin durchaus ein großes Problem, weil man gar nicht richtig an den Patienten rankommt. Und unabhängig davon auch wieder muss man sehen, ob der Notarzt hinten überhaupt Unterstützung haben kann. Ja, kleiner Hubschrauber, Flüge bei Nacht oder ähnlichem, wo es entsprechende Limitationen gibt. Und unabhängig davon, auch wenn der Hubschrauber nur eine Viertelstunde braucht, heißt noch lange nicht, ja, dass ich da hinten drin unangeschnallt die ganze Zeit sitzen kann und Thoraxkompressionen durchführen, um eine gute Qualität zu haben, sondern das kann mitunter auch bedeuten, dass man mechanische Kompressionsgeräte überhaupt braucht, ja, zwingend braucht, um den Transport durchzuführen. Und das hat halt auch nicht jedes bodengebundene oder jedes luftunterstützte Fahrzeug überhaupt verfügbar.
Also Transportzeit ist auch noch ein wichtiger Punkt. Können wir uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir sagen können, wie viel Zeit macht Sinn?
Na, wir wissen, dass Reanimationen, die erfolglos sind, über 20 bis 30 Minuten ja ein sehr, sehr schlechtes Outcome überhaupt haben, weshalb es Menschen gibt, die, ja, ich sag mal, so in diesem Zeitraum ungefähr ihre Termination of Resuscitation Zeitpunkt letztlich legen. Und ich glaube, es gibt auch Zentren, die, wenn man so möchte, im Cardiac Arrest Center nicht nach Kriterien überlegen, welcher Patient kommt an die ECPR und wer halt nicht. Ich glaube, da ist wichtig, analog zu Traumazentren, dass man eine Arzt-zu-Arzt-Übergabe macht, frühzeitig, dass man Checklisten basiert, vielleicht einzelne Kriterien auch kommuniziert und in aller Regel mit den Rettungsmitteln, die vor Ort sind, hat man auch das, die Zeit. Und danach, glaube ich, ist halt die Frage, wie lange darf der Transportweg sein? Ich meine, dass man sagt, so unter 60 Minuten sollte das Zeitfenster sein.
Ja, also ich würde dem im Wesentlichen zustimmen. Nur 60 Minuten Transport ist in meinen Augen viel zu lange. Oder vielleicht nur in den allerwenigsten Fällen überhaupt. Ja, nehmen wir einen extremen Hypothermenpatient oder von mir ist auch nach einer Lungenembolie und Fibrinolyse. Ja, da kann man sich sowas vielleicht vorstellen. Aber so im Normalfall würde ich sagen, vielleicht 60 Minuten später sollte er im Zentrum als solches angekommen sein. Das heißt, mit Umlagern und so weiter wird man vielleicht Transportzeit haben von 20 oder 30 Minuten. Ich glaube, alles andere schließt sich zwar nicht aus und da gibt es sicherlich auch keine ganz harte Linie, wo man sagen kann, bis exakt dahin ja und ab da nein. Ich glaube, man muss es individuell sehen, aber ich sag mal so über den Daumen hinweg, ganz grob würde ich sagen, wenn es länger als 20 bis 30 Minuten reine Fahrzeit oder für mich auch Flugzeit wäre, braucht man wirklich eine gute Begründung. Das macht in nur sehr wenigen Fällen überhaupt Sinn.
Ja, und ich glaube, da muss man auch sagen, 20 bis 30 Minuten Fahrzeit mit vorher Reanimation beginnen, den Patienten versorgen, Zentrum besorgen, ist man ja ganz schnell bei 60 Minuten. Wenn man dann auch noch den Transport in den RTW, in den Hubschrauber mit bedenkt.
Was spannend sein könnte in dem Zusammenhang ist, ich meine, wir haben ja präklinisch auch nur ein gewisses Instrumentarium zur Verfügung, aber es gibt ja einzelne Bereiche, wo zum Beispiel Blutgasanalysegeräte mittlerweile auf den NRS angeschafft werden. Es gibt auch Bereiche, die NIRS-Monitoring machen. Und vielleicht sind solche Devices nochmal in der Lage zu diskriminieren, welche Patienten oder welche Patientinnen werden geeignet für so ein Verfahren. Aber das ist theoretisch in der Zukunft.
Wir haben jetzt schon das, welchen Patienten behandelt und wir haben auch schon über das Wohin gesprochen. Eine der interessanten Fragen ist ja auch das Wie. Wie reanimiere ich jemanden, wenn ich ihn transportieren muss?
Ja, das ist natürlich die Frage, da möchte keiner gerne angeguckt werden, wenn das gefragt wird. Ja, die Antwort ist natürlich möglichst qualitativ hochwertig, ne, entsprechend der Leitlinien. Und da hat man natürlich im Einsatzgeschehen mehrere Probleme, nämlich man kriegt den Patienten ja meistens nur auf irgendeine Art von Unterlage, überhaupt aus der Umgebung gerettet, je nachdem, wo es ist. Da hat man schon mal potenzielle Hindernisse, eine qualitativ hochwertige Herzdruckmassage durchzuführen. Das Gleiche ist dann im Treppenhaus. Also für die manuelle Reanimation sieht man da natürlich deutliche Hemmnisse, also dass das wahrscheinlich die Stunde ist der MCPR-Devices.
Also die manuelle Reanimation auf dem Transport ist eher abenteuerlich in meinen Augen. Klar kann man es machen, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, ist aber auch halt ein extrem hohes Risiko für die Helfer. Also man kann sich, wenn man mit zwei Händen halt auf den Thorax drückt, auch selbst ja nicht festhalten und da reicht mitunter ein leichtes Bremsen aus, dass man vielleicht umfällt. Ist noch kein Unfall mit gemeint, sondern einfach nur Verletzungen durch Umfallen oder irgendwelche anderen Dinge, die runterfallen. Wir wissen auch, wie stressig und hektisch so ein Transport unter Reanimation ist. Und also das muss man sich sehr gut überlegen. Mit einem mechanischen Gerät, ja, ist ein bisschen einfacher. Da kann man quasi sich anschnallen, Autopilot einstellen und solange nichts großartig verrutscht oder sonst kein Problem passiert, läuft die Reanimation ja quasi erstmal automatisch, sodass man sich auf die Medikamentengabe und Überwachung zurückziehen kann. Auch das ist aber halt nicht ohne, weil wie gesagt, ja nicht jedes Rettungsmittel und jeder Rettungsdienstbereich überhaupt mechanisches Reanimationsgerät hat. Unabhängig davon, ja, die Verwendung von mechanischen Reanimationsgerät ist natürlich sehr komfortabel. Ja, was den Transport betrifft, ist das sicherlich eine Indikation, die in den Leitlinien des European Resuscitation Council dann entsprechend erwähnt wird, ja. Andererseits, wir wissen ja aus etlichen Studien von vor 5 oder 10 Jahren, dass die Qualität der mechanischen Reanimation der Qualität der manuellen Reanimation unterlegen ist, unter Normalbedingungen. Ja, das heißt, auf dem Transport, schwer zu sagen, kenne ich jetzt auch keine Studie als solches, aber da wird natürlich die manuelle nicht wirklich besser werden, die mechanische wird ungefähr gleich bleiben, also vielleicht ist es da sogar ein bisschen besser, man weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man den Einsatz von einem mechanischen Gerät trotzdem kritisch hinterfragen, sicherlich ein bisschen liberaler für den Transport und die Fahrt per se, aber dennoch halt nicht ganz komplikationslos.
Wobei ich den Sicherheitsaspekt da als den entscheidenden sehe. Also ich glaube, dass beim Transport in einem RTW, in einem Hubschrauber ohne ein mechanisches Gerät aus Sicherheitsaspekten heutzutage eigentlich kaum vorstellbar ist. Ist meine persönliche Meinung, weil die Unfallgefahr einfach zu hoch ist.
Ja, ja. Ja, wir haben ja eine 10-fach erhöhte Unfallrisiko im Vergleich zu normalen Verkehrsteilnehmern. Aber ich glaube, spannend ist es dann, wenn man die Patientengruppe betrachtet, die man eigentlich, glaube ich, bevorzugt unter Reanimation transportieren würde, nämlich Kinder. Also ich glaube, wir sind uns einig, jemand, der ein gewisses Alter erreicht hat, ein gewisses Herold-Syndrom hat an Vorerkrankungen zum Beispiel, da würde man sicher mitunter eher schwer tun, denjenigen unter Transport zu reanimieren. Aber was ist denn mit einem Kind, das 4 oder 5 ist, wo jetzt zum Beispiel die ganzen Devices gar nicht für zugelassen sind? Also das sind noch so Schnittstellen, Besonderheiten, die man dann noch beachten könnte.
Auf jeden Fall ein Problem, für das es, glaube ich, keine Lösung gibt, oder?
Also. Wahrscheinlich nur individuell. Und das hängt dann vom Rettungsteam ab. Also ob man jetzt dieses erhöhte Risiko in Kauf nimmt unter dem Transport, das kann man ja nur jedem selbst überlassen.
Da ist eine Sache, die Patienten, die Patientinnen liegen ja in den seltensten Fällen direkt an der Straße, wenn sie reanimationspflichtig werden. Wie seht ihr das bei mehreren Stockwerken, die dazwischen liegen oder anderes unwegsames Gelände?
Ja, das ist mein persönlicher Horror. Ja. Mehrfamilienhaus, 4. Stock, schwerer Patient, enges Treppenhaus, muss unter Reanimationsbedingungen übers Treppenhaus nach unten. Es gibt kein mechanisches Gerät. Wie will man das lösen? Ja. Geht natürlich übers Treppenhaus, ja. Wenn man eine gute Feuerwehr hat und vielleicht einen mutigen Notarzt, dann über eine Drehleiter außenrum. Ich persönlich würde es ausschließen, für mich. Aber muss man halt sehen. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten, beziehungsweise einige Möglichkeiten, die man machen kann. Aber das ist halt eine extreme Herausforderung. Und die wird wohl oder übel mit einer einschränkenden Qualität überhaupt vergesellschaftet sein.
Ich glaube, da ist, wenn man sich dafür entscheidet, auch ganz wichtig, was wir auch davor schon gesagt haben, frühzeitig dran denken, frühzeitig Hilfe holen. Mit einem RTW-Team wird sicherlich schwieriger, als wenn man die Feuerwehr noch vor Ort hat oder zumindest ein zweites RTW-Team. Und die brauchen ja auch Vorlaufzeit. Weil es ja nun dein Steckenpferd ist, wie siehst du das mit Reanimation im Flugzeug? Ist ja irgendwie auch im Transport.
Er ist auch ein Transport, ja, ist ein unidirektionaler Transport, ja, zwangsläufig zum Zielflughafen oder halt zum Ausweichflughafen. Da lässt sich der Transport üblicherweise auch nicht unterbrechen. Und man hat halt die Einschränkung, dass man wenig medizinisches Personal meistens hat und mit eigentlich an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit kein mechanisches Reanimationsgerät hat. Für die Reanimation auf eben diesem Transport im Flugzeug gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Ja, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, kann man eine direkte Ausweichlandung durchführen. Das heißt, wohl wissend, es befindet sich unter Reanimation direkt möglichst zum nächsten Flughafen. Ist die Möglichkeit 1. Die Möglichkeit 2, unter Reanimation erst dann die Landung initiieren, wenn ich überhaupt einen ROSC habe. Weil wenn ich sag mal, eine halbe Stunde oder eine Stunde reanimiere, keinen ROSC habe und die Reanimation einstelle, dann kann man ja wenn man so möchte, auch bis zum Zielort nochmal weiterfliegen. Ja, ist vielleicht ethisch ein bisschen schwierig, aber theoretisch geht das schon. Und das ist allerdings halt eine Entscheidung, die alleine der Kapitän trifft. Ja, den muss der Arzt oder der Notarzt oder das medizinische Personal vielleicht beraten und vielleicht Hinweis geben oder vielleicht auch mal eine Meinung sagen, aber die Entscheidung liegt alleine beim Pilot als solches. Da kommen dann noch wesentlich mehr Faktoren dazu. Das, was wir auch schon für den Transport bodengebunden im RTW beispielsweise besprochen haben. Wenn ich jetzt unter Reanimation eine zügige Landung mache an einem nicht geplanten Flughafen, wie will ich die denn überhaupt durchführen? Weil das, was wir im eigenen Ermessen, ja, im RTW, ja, mit einer Hand an der Stange festhalten, mit der anderen die Thoraxkompression durchführen, das, was wir da entscheiden können, das dürfen wir im Flugzeug nicht entscheiden. Ja. Also da ist ganz klar geregelt, dass man bei der Landung sich anschnallen muss und auf dem Sitz sitzen. Das ist in den entsprechenden Luftverkehrsvorschriften ganz glasklar drin. Da darf man auch nicht dagegen verstoßen, weil es wirklich lebensgefährlich ist. Das ist noch schlimmer, glaube ich, wie im RTW. Und da kann man sich halt massiv verletzen. Soll heißen, mit anderen Worten, wenn ich da 2 bis 3 Minuten sitzen muss, ja, unmittelbar vor der Landung, bis wirklich alle Räder auf dem Boden sind und der Flieger halbwegs gebremst hat, habe ich eine No-Flow-Zeit von 2 oder 3 Minuten im schlimmsten Fall. Und das ist auch nicht hilfreich für das Behandlungsergebnis. Also von daher sehr, sehr schwierig. Schwierig, ja, dieses Szenario, diese Art von Transport, aber man muss es halt gut überlegen, auch da individuelle Entscheidungen treffen, in Absprache mit der Crew, mit dem Pilot, unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen, möglicher Prognose, vielleicht ROSC oder nicht ROSC, ja, wo kann ich landen und so weiter und so fort. Und was man halt auch nicht vergessen darf, dieser Transport ist dann mitunter ja nicht nach der Landung direkt beendet. Ja. Der Patient muss dann nach der Landung irgendwie noch in den Krankenhaus. Das lässt sich an einem Flughafen wie Frankfurt, München oder Hamburg, glaube ich, noch relativ gut lösen. Wenn man jetzt allerdings in Keflavik steht oder in Nuuk, ja, auf Grönland oder irgendwo in Afrika, ja, da wird es natürlich schwierig mit Krankenhäusern. Da stellt sich auch die Frage, was mache ich mit dem unter Reanimation, wenn ich weiter Thoraxkompression durchführen muss? Bräuchte eigentlich einen Herzkatheter? Müsste eventuell Stents und so weiter implantieren und das nächste Krankenhaus ist 200 Kilometer entfernt, wenn überhaupt. Und das macht es halt mit Fliegen noch wesentlich schwieriger. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so schwierig zu entscheiden, weil der Pilot muss zwingend die Entscheidung treffen.
Ich höre trotzdem sehr deutlich raus, dass du sehr kritisch bist, ob das, in welchen Situationen das überhaupt Sinn machen kann.
Na, ich persönlich würde sagen, was gibt es Schöneres, wie beim Fliegen zu sterben? Ne?
Ja, okay. So kann man es auch sehen, aber ich glaube auch allein, wenn man nochmal zusammenfasst, was wir vorher gesagt haben für den RTW, wir haben einen Sicherheitsaspekt, der im Flieger schwer zu lösen ist, zumindest bei der Landung. Wir haben einen Zeitaspekt, der noch länger ist, wenn wir gerade auf Reiseflughöhe sind und nicht im Landeanflug. Wir haben die No-Flow-Zeit kurz vor der Landung. Sicherlich viele für den Patienten schlechte Sachen, die zusammenkommen oder schlechte Faktoren, die zusammenkommen. Wie seht ihr das präklinisch mit dem Atemweg? Präferiert ihr da irgendwas für eine Reanimation?
Ja, also der Goldstandard der Atemwegssicherung ist die endotracheale Intubation. Und wir wissen auch, dass die Leute, die letztlich mit einem außerklinischen Kreislaufstillstand primär intubiert worden sind, eine bessere Prognose haben als Patientinnen und Patienten, die einen exakrotischen Atemweg bekommen haben.
Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Es trifft nämlich genau meine Meinung. Also wenn man auch ein ROSC transportiert und dazu in der Lage ist, sollte man eine Atemwegssicherung durchführen. Dafür ist es mir einfach auch zu oft passiert, dass der supraglottische Atemweg verlustig gegangen ist.
Ja, da würde ich aber trotzdem gerne noch mal ganz kurz einhaken. Also ich glaube lieber ein supraglottischer Atemweg, der verlustig geht und dafür eine gute überhaupt eine Ventilation mit CO2-Elimination, wie dass ich einen Endotrachealtubus platziert habe durch einen Kollegen, der das vielleicht zum letzten Mal vor einem Jahr gemacht hat, wenig Routine hat, vielleicht einige Fehler und im Stress irgendwie die Auskultation vergisst und anschließend der Endotrachealtubus vielleicht blöderweise im Ösophagus liegt, ja, und kein Mensch merkt's. Also ganz unkritisch sehe ich auch das nicht. Ja. Ich denke, klar, das Beste ist natürlich die endotracheale Intubation. Wenn aber halt jemand wenig Erfahrung hat oder vielleicht kein Anästhesist ist oder sich es nicht zutraut oder der Patient einen erschwerten Atemweg hat, warum auch immer, ja, dann lieber unbedingt supraglottischer Atemweg nutzen, ohne Zeit zu verlieren, gut festmachen halt, aber der Tubus selbst kann auch verlustig gehen.
Der Tubus selbst kann verlustig gehen und ich glaube, du hast ja auch was gesagt, im Endeffekt die Oxygenierung und die Dekarboxylierung ist das, was wichtig ist und nicht über welchen Weg das geht. Da spricht natürlich der Anästhesist aus mir und wahrscheinlich auch aus Gerrit, dass man denkt, das funktioniert am besten mit dem Tubus. Aber du hast natürlich recht, das kommt sehr auf die individuellen Fähigkeiten des Teams vor Ort hin. Es geht ja nicht nur um den Notarzt selbst, sondern vielleicht auch um die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die da vor Ort sind.
Richtig. Ja, wenn wir schon bei Transport sind, gibt es natürlich noch eine ganz verrückte Art von Transport. Ja. Nehmen wir einen Flug zum Mars beispielsweise, ja, in irgendeiner Raumkapsel. Auch da kann es ja durch Intoxikation, Stromschläge oder Ähnliches zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommen, auch wenn der Astronaut als solches ja eher jung und gesund sein sollte. Kann aber vorkommen, rein theoretisch.
Dann bringe ich mal in 60 Minuten in Cardiac Arrest Center.
Da bin genau, ich gespannt. Was mache ich mit dem? Ja, jetzt, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Es gibt 7 beschriebene Methoden zur Reanimation unter Schwerelosigkeit. Ja. Mhm. Also wissenschaftlich gut untersucht und gesetzt den Fall, ich habe einen ROSC und ich kann vielleicht auch intubieren und so weiter und so fort. Befinde ich mich aber trotzdem vielleicht 20, 30 oder 40 Millionen Kilometer vom nächsten Krankenhaus entfernt. Wenn das jetzt nur was Kurzes war und vielleicht auch der Tubus oder die Larynxmaske oder was auch immer wieder relativ schnell entfernt werden kann, Patient stabil, alles gut, ja, beispielsweise nach einem Stromschlag, dürfte das ja auch kein größeres Problem sein. Das Problem fängt ja dann an, wenn ich längere Zeit reanimiere und so eine Art quasi intensivmedizinische Therapie beginnen muss und mich dann in einer engen Raumkapsel weit ab in Schwerelosigkeit Millionen Kilometer vom nächsten Krankenhaus befinde. Und das hört sich jetzt lustig an, das ist aber ganz ernsthaft gemeint, ja, weil das ist nämlich schon ein herausragendes medizinisches Problem, was gelöst werden muss, wenn man dann irgendwann in 10, 20, 30 Jahren zum Mars fliegen möchte. Und das Problem hört da ja noch gar nicht auf, ja, sondern es geht ja fließend über in letztendlich ethische Probleme. Ja, wie lange reanimiere ich? Welche Wahrscheinlichkeit habe ich, dass derjenige überhaupt wieder relativ fit werden kann, ohne dass er eine Intensivstation hat, ohne dass er im Krankenhaus ist. Was mache ich mit dem, der vielleicht keinen ROSC hat? Wann höre ich da auf? Wie gehe ich mit dem weiter um? Oder noch viel einfacher, ja, ich befinde mich in der ISS und bin nur 400 Kilometer von der Erde weg und habe da jemanden im Herz-Kreislauf-Stillstand. Es gibt im Moment keinerlei Möglichkeit, jemanden intubiert, beatmet, von der ISS zurück auf die Erde zu bringen, beziehungsweise auch wenn es vielleicht gar nicht überlebt hat und ich habe einen toten Mensch, einfach, auch das ist ein gravierendes Problem. Da muss die Menschheit noch ein paar Lösungen finden und das sind nicht nur medizinische Lösungen, sondern da braucht man insbesondere auch ethische Lösungen, ethisch-moralische, wenn man sowas machen möchte. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wahre Herausforderung in der Raumfahrtmedizin für die nächsten Jahre.
Ich bestelle mir so eine Weltraumbestattung, aber auch irgendwie ganz, wir schweifen ab.
Da wird man doch mit einem Torpedo ins All geschossen, hab ich gesehen.
Genau, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Wenn wir präklinisch über einen Transport unter Reanimation nachdenken, dann brauche ich eine Indikation. Ich brauche also irgendeine reversible Ursache, die ich vor Ort nicht lösen kann. Da hatten wir die Hypothermie, da hatten wir die Intoxikation, da hatten wir den kardialbedingten Herz-Kreislauf-Stillstand. Gerade bei Kammerflimmern kann man drüber nachdenken, gerade bei persistierendem Flimmern vielleicht auch. Und die Lungenembolie. Und dann ist die Frage, wo transportiere ich hin? Und da waren wir uns eigentlich einig, da muss eine Lösung für das individuelle Problem vorliegen, ob das jetzt die Dialyse ist oder das Herzkatheterlabor oder die ECMO, aber das Zentrum muss dafür geeignet sein. Die Entscheidung muss schnell getroffen werden und aus Sicherheitsaspekten präferieren wir die MCPR für den Transport, ohne dass es da Daten gibt, die das belegen. Die Sicherheit geht vor und wir brauchen viel Manpower. Habe ich noch was vergessen?
Ja, wir brauchen, wenn man so möchte, glaube ich, auch eine Situation, in der der Kreislaufstillstand mit einem halbwegs guten Outcome überlebbar sein kann. Ja. Ich glaube, das ist das A und, also das ist die erste Frage, die man sich stellen muss.
Ganz wichtig, gut, dass du es nochmal sagst, es darf nicht sein, dass man eine Entscheidung nur in die Klinik verlegt, die eigentlich schon vor Ort getroffen werden müsste, sondern es muss eine realistische Chance auf ein gutes Outcome da sein. Sehr, sehr, sehr. Dann schwenken wir zu einem Thema, wo Gerrit sich schon sehr intensiv mit beschäftigt hat, nämlich dem innerklinischen Transport unter Reanimation. Was haben wir denn da für Unterschiede, Gerrit? Oder was siehst du denn da für Unterschiede?
Ja, ich finde, der innerklinische Kreislaufstillstand ist ja ein ganz eigener, wenn man so möchte, im Vergleich zum außerklinischen Kreislaufstillstand. Das umfasst jetzt nicht nur die Möglichkeiten zur Frühdetektion, im Gegensatz zur Präklinik, wo man mal meistens ja aus einer akuten Ursache, wenn man so möchte, reanimationspflichtig wird, gehen ja dem innerklinischen Kreislaufstillstand gewisse Vorboten voraus, wo man durchaus auch noch Möglichkeiten hat, Therapie zu machen, um die Situation vielleicht zum Guten zu wenden. Aber im innerklinischen Setting, glaube ich, ist eine Besonderheit im Vergleich zur Präklinik, dass wir das Krankenhaus, was wir ja versuchen zu erreichen durch unseren Transport im Rettungsdienst, unmittelbar, wenn man so möchte, um uns herum haben, auch mit all den Ressourcen, die ein Krankenhaus bietet, mit einem Herzkatheterlabor, mit einer voll ausgerüsteten Intensivstation mitunter und auch mit erfahrenen Intensivärzten, also das, was Professor Hinkelbein eben schilderte, mit dem unerfahrenen Atemwegsmanager, sage ich mal so, sollte in einem Krankenhaus, ja, wenn man so möchte, mitunter ja, ganz andere Möglichkeiten bieten. Ja, man sieht im innerklinischen Setting, wenn man so will, häufig natürlich Patientinnen und Patienten schon in einem Bett liegen, die reanimationspflichtig sind, sodass wir sie gar nicht erst irgendwie umlagern müssen, wenn man sie transportieren möchte, sondern sie liegen in aller Regel ja schon in einem Bett.
Das ist ja eine interessante Frage. Kann man im Bett effizient reanimieren?
Ja, und das war die Frage, der wir uns gewidmet haben, wenn man so möchte, in unserer Untersuchung. Also, und da muss man sagen, jein. Also es hängt davon ab, wie sich der Helfer tatsächlich positioniert. Also dass die Matte, auf der der Patient liegt, gar nicht so die große Rolle spielt, das weiß man ja schon länger. Also diese Empfehlung, das Reanimationsbrett unter dem Patienten oder die Patientin zu legen, die hat man ja schon seit einiger Zeit aus den Leitlinien entfernt. Und es hängt vielmehr damit zusammen, welche Helferposition bei dem Transport eingenommen wird. Und da gibt es im Wesentlichen, wenn man mal so ein Reanimationsszenario im Krankenhaus begleitet, ja eigentlich drei Möglichkeiten. Also am häufigsten steht dann jemand neben dem Bett und drückt irgendwie auf den Patienten rum. Und irgendwann fährt man dann los, man geht in den Fahrstuhl und merkt, irgendwie hier ist wenig Platz im Fahrstuhl. Und dann spätestens fängt einer an, die Position im Bett aufzusuchen. Und tatsächlich die Position, die man im Bett einnehmen kann, nämlich die hockende neben dem Patienten, wenn man so möchte, in Analogie zu der Position, die der Patient hat, wenn er auf dem Boden liegt, oder der hockenden Position auf dem Patienten, dass einer zum Beispiel sich auf dem Bauch hockt, sind tatsächlich Positionen, die auch unter Transportbedingungen eine Reanimation ermöglichen, die ja eine vergleichbare Qualität hat wie die, ja, ich sag mal, Standardreanimation auf dem Fußboden.
Okay, also sagst du, innerklinisch ist die MCPR gar nicht so wichtig?
Innerklinisch, wenn man so möchte, würde die MCPR in meinen Augen eine Rolle spielen für die Szenarien einer Koronarografie, wo letztlich der Helfende dann im Strahlengang tatsächlich wäre. Also das sollte man natürlich A, aus Strahlenschutzgründen nicht machen, und B, sind natürlich die Hände auch nicht strahlendurchlässig. Also da wird man als Koronarinterventionalist auch Probleme haben. Aber zumindest würde es die Möglichkeit verlieren, auch jemanden zu ECMO zu bringen. Also meistens ist es ja so, dass ECMOs auf der Intensivstation angelegt werden, und natürlich könnte man dort im Krankenhaus ein Setting generieren, dass man, wenn jemand auf der Station reanimationspflichtig wird, die Intensivstation entsprechend informiert, die dort die ECMO oder ECPR vorbereiten und man letztlich dann dort unter Transport auf die Intensivstation den Patienten oder die Patientin verbringt, um dort letztlich das durchzuführen. Mhm. Und dann könnte es von da aus in eine Koronarografie gehen unter ECPR-Schutz.
Spannender Aspekt. Also MCPR tatsächlich denn doch außer im Herzkatheterlabor eher präklinisch, und dass die, wie man sich positioniert im Bett, ja, ich glaube, ich würde versuchen, mich an die Seite zu knien, aber das liegt natürlich auch sehr am Patienten.
Ja, oder? Das liegt sehr am Patienten, das liegt an der Räumlichkeit. Man hat natürlich auch da Hemmnisse, also der Patient, wir kennen das ja häufig, vielleicht haben die multiresistente Erreger, dann ist da vielleicht irgendwie noch Stuhl oder irgendwelche anderen Körpersekrete, die das für einen selbst mit oder schwierig machen, sich da reinzuknien. Wobei da wahrscheinlich die Covid-Pandemie auch ein Vorteil war. Wir haben ein ganz anderes Verständnis jetzt für Selbstschutz, auch infektiologischen Selbstschutz entwickelt in den letzten Jahren dadurch. Also ich glaube schon, dass sich da am Ende Möglichkeiten natürlich.
Ich denke, man muss dabei vielleicht auch bedenken, wenn man um mehrere Kurven fährt, ja, das geht ja im Krankenhaus dann auch relativ zügig. Und wenn ich da jetzt wirklich auf einer Seite sitze, kann mich nicht wirklich festhalten, sitze nah an der Kante, ja, irgendjemand fährt zügig beherzt um irgendeine Kurve rum, da haben wir auch gewisse Fliehkräfte. Das wäre, glaube ich, nicht der Erste, der irgendwie aus dem Bett rausfällt, der gedrückt hat. Und das ist auch ein nicht unerhebliches Risiko. Von daher macht es vielleicht auch Sinn, sich wirklich richtig auf den Patienten draufzusetzen, mittig. Ja, wenngleich vielleicht auch die Qualität dann nicht ganz so super ist. Aber dann hat man zumindest mal mit beiden Knien noch eine Möglichkeit, sich so ein bisschen festzuhalten.
Wir haben schon über den Herzkatheter und über die ECMO gesprochen. Fallen euch noch andere Interventionsmöglichkeiten im Krankenhaus ein, wo man den Patienten hinbringen muss, kann?
Ja, zum Beispiel die Lungenembolie, da haben wir jetzt ja Verfahren der Katheterthrombektomie, wenn man so möchte, das relativ neu ist. Es gibt die Möglichkeit, eine Notfalldialyse durchzuführen, wenn jemand einen hyperkalämiebedingten Kreislaufstillstand hat. Intoxikationen, glaube ich, jedenfalls suizidale, sind, wenn man so möchte, wahrscheinlich eher seltener. Es könnten dann irgendwelche Akzidentellen durch, ja, ich sag mal, Human Factors sein, wie Tablettenverwechslungen oder so. Und natürlich hat man auch perioperative Komplikationen, die jetzt nicht nur Thrombogenagenese sind, sondern natürlich kann man auch Nachblutungssituationen haben, zum Beispiel, die zu einer Reanimationspflichtigkeit führen, die mitunter dann auch einen Transport vielleicht in einen OP-Bereich notwendig machen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das heißt, das Polytrauma aus dem Schockraum, was in den OP gebracht wird, vielleicht der blutende Patient von der Intensivstation, der in den OP gebracht wird, vielleicht der Patient aus dem OP, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand während der Operation hat, der dann vielleicht dann doch wieder in Herzkatheterlabor oder irgendwie in die Angio oder wo auch immer gebracht werden muss, um eine Blutung zu stoppen. Also da gibt es ja vielfältige Wege und ich glaube, da gibt es nahezu keinen Weg, den es nicht gibt in einem Krankenhaus, den ein Patient unter Reanimation mit unternehmen muss.
Wie seht ihr das Atemwegsmanagement innerklinisch analog zur außerklinisch oder habt ihr da?
Na, in der Klinik muss ich sagen, wäre ich schon deutlich liberaler, was einen Endotrachealtubus betrifft. Da soll ja üblicherweise ein Anästhesist greifbar sein oder vielleicht zumindest jemand, der es wirklich gut kann, wie jemand, der auf der Intensivstation arbeitet oder ähnlichem. Es ist natürlich schon definitiv eine deutlich bessere und sicherere Atemwegssicherung wie ein supraglottischer Atemweg. Unabhängig davon habe ich bessere Möglichkeiten, Monitoring, CO2 beispielsweise, um die korrekte Tubuslage zu verifizieren. Also in der Klinik würde ich sagen, wenn es irgendwie geht und die Zeit ist erlaubt, Endotrachealtubus.
Da muss ich ja tatsächlich ausnahmsweise mal meinem Chefarzt widersprechen, was ich ja nur sehr ungern tue. Aber im Gegensatz zur Präklinik haben wir innerklinisch gar keine Vorgaben, was wir überhaupt an Equipment haben müssen. Also ich bin mir sicher, es gibt viele Krankenhäuser, die gar keine Kapnographie haben auf ihren Notfallausrüstungen, die vielleicht gar keine Beatmungsgeräte haben auf ihren Notfallausrüstungen. Also auch wenn wir vermeintlich dort das bessere Equipment haben könnten, kann man sich nicht sicher sein, dass das wirklich so ist in dem entsprechenden Krankenhaus.
Das ist richtig, wenn Sie mal Herz-Kreislauf-Stillstand beispielsweise auf Normalstation geht. Wenn ich jetzt aber einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Schockraum habe, wo ich mein Narkosegerät habe, oder vielleicht im OP, wo ich auch mein Narkosegerät habe, oder auf der Intensivstation, ich glaube, da sollte man dann schon auch in der Klinik eine Kapnometrie haben. Und
das sollte man.
Die,
das
beziehungsweise Kapnographie, die wird man auch definitiv haben. Klar, Ausnahmen gibt es immer und von daher, ja, muss man vielleicht doch eine gewisse Einschränkung machen, das ist richtig.
Man sollte das vielleicht nochmal zum Anlass nehmen, um ganz klar zu sagen, dass wir innerklinisch die gleichen Standards brauchen wie präklinisch.
Und ich glaube, ihr habt auch dann so ein bisschen von zwei verschiedenen Szenarien gesprochen. Ich glaube, man kann sogar so weit gehen, dass man den, der vielleicht schwierig zu intubieren ist, unter Reanimation, unter Beutelmaskenbeatmung in einen Ort bringt, wo man ihn vielleicht besser intubieren kann, wie den Schockraum oder die Intensivstation.
Oder mit einer Larynxmaske.
Bevor ich am Ende alles zusammenfasse, lass uns das auch zusammen machen. Was sind eure Kernmessages aus diesem Gespräch, aus dieser Diskussion? Jochen, magst du anfangen?
Ja, ich glaube, die Reanimation auf dem Transport oder ein Transport unter Reanimation ist hochkomplex, ist Stress für das gesamte Team, es ist sehr fehleranfällig, was letztendlich Fehler beim Atemwegsmanagement betrifft, was Fehler in der Reanimationsqualität betrifft, sodass man sich aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut überlegen muss, ob ich einen Patient unter Reanimation transportiere, ob es zwingend notwendig ist oder nicht.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass die Eingangskriterien das Entscheidende sind, also welchen Patienten transportiert man unter Reanimation. Wenn man dann den Transport präklinisch macht, geht es, glaube ich, darum, dass man ihn mit einer möglichst guten Herzdruckmassage tatsächlich durchführt, um nicht den Sterbeort ins Krankenhaus zu verlegen. Ja, und innerklinisch würde ich es quasi anders sehen. Also ich glaube, da ist es tatsächlich durchaus möglich, jemanden mit einer guten Reanimationsqualität zum Ort der Intervention zu transportieren.
Vielen Dank euch beiden für dieses nette Gespräch. Das macht mir jedes Mal sehr viel Spaß, weil wir es halt nicht skripten, sondern einfach, ihr merkt das vielleicht auch, wenn ihr zu uns zuhört, einfach uns von der Seele reden. Das ist für mich als Moderator sehr schön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder und viel Spaß beim Hören.
Ja, ich komme auch gerne wieder. Tschüss.